Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und in Déjà-vu-Geschichte gehen wir gemeinsam an die Wurzeln unserer Welt, auf dass wir sie mit neuen Augen sehen. Und damit willkommen zurück bei Das Pulverfass Balkan. In dieser Serie gehen wir der Frage nach, wann, wie und warum das Bild vom Pulverfass Balkan entstand, wie es so lange überleben konnte und wie es damit auch noch heute unsere Welt und unsere Wahrnehmung von der Welt prägt. Letzte Woche haben wir uns dabei den Aufstieg, aber schon auch den zumindest sich andeutenden Fall des Osmanischen Reiches angesehen. Verlassen haben wir unsere Geschichte dann um die Wende zum allesbedeutenden und allesverändernden 19. Jahrhundert. Also wenn du diese Folge noch nicht gehört haben solltest, dann hol das unbedingt noch nach. Das dürfte vieles von dem, was wir heute vor uns haben, deutlich verständlicher machen. Ja, und wenn du keine der kommenden 4 Folgen dieser Serie verpassen willst, dann abonniere diese Show in der App, wo du sie gerade hörst. Danke, gehen wir rein. Mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert ist die Schwäche des Osmanischen Reichs für die restlichen Herrscher in Europa nicht mehr wirklich zu übersehen. Nach einer zweiten erfolglosen Belagerung Wiens wurde das gigantische Reich des Sultans im Zuge des sogenannten Großen Türkenkriegs bis Ende des 17. Jahrhunderts bereits weit aus Mitteleuropa zurückgedrängt, bis tief hinunter in die Balkanhalbinsel. In der Folgezeit reitet das Sultanat dann von Schmach zu Schmach. Ein anderes Großreich, Russland, wird auf dem Balkan aktiv und gerät dabei schnell auf Konfrontationskurs mit der Hohen Pforte in Istanbul. In mehreren Kriegen schlägt das Zarenreich dabei immer wieder das osmanische Heer. Ihm werden am Ende sogar Rechte als offizielle Schutzmacht der orthodoxen Christen im Gebiet des Osmanischen Reichs zugesprochen. Das ist eine Aufgabe von Kontrolle, die die Sultane von nur 100 Jahren davor niemals hätten hingenommen. Ja, und Russland war beileibe nicht das einzige Problem der Osmanen. Und ich würde sagen, nicht mal unbedingt das größte. Das aufstrebende Habsburgerreich an der Nordflanke des Reichs entwickelt sich ja auch immer mehr zu einer immer größeren Bedrohung. Ich meine, im gerade erwähnten Großen Türkenkrieg, da waren kaiserliche Truppen nämlich im 17. Jahrhundert schon bis nach Pernik bei Sofia vorgestoßen. Das ist heute ungefähr 7 Stunden Autofahrt von Istanbul. Im Frieden von Karlowitz, 1699, zieht sich das Habsburgerreich dann zwar wieder weiter in den Norden zurück, aber auf dem Balkan blieb nichts wie vorher. Viele der christlichen Gruppen hatten sich während des Kriegs schon mit Habsburg verbündet. Ja, und jetzt mit dem Zurückdrängen der Hohen Pforte und dem Vordringen unter anderem auch mitteleuropäischer Reiche in Richtung Südosteuropa, ja, da kam auch eine neue Öffnung. Eine Öffnung des Balkanraums in Richtung Norden und in Richtung Westen. Und auch neue Ideen kommen jetzt von da nach und nach auf den Balkan an. Insbesondere für serbische und kroatische Gelehrte wurde es ja ab Anfang des 19. Jahrhunderts auch ziemlich üblich und ziemlich en vogue, zum Beispiel in Wien zu studieren. Da lernt man viel kennen und damit kroch dann auch schon sehr bald die, ich würde mal sagen, In-Idee schlechthin aus dieser Zeit in Richtung Südosten. Der gute alte Nationalismus. Wie dieser ja in den Jahrzehnten davor im Westen entstanden war und da ja eigentlich auch erst erfunden wurde, das habe ich in der letzten Serie hier im Podcast in aller Breite nachgezeichnet. Sie heißt Gründungsmythen des Nationalismus. Du findest sie im Feed. Hör da liebend gerne rein. Der Herbst ist da und für mich heißt das, Zeit ist mir daheim so richtig kuschelig und gemütlich zu machen. Neben dem ersten Anfeuern meines heißgeliebten Kaminofens gehört da für mich vor allem auch eines dazu. Ein richtig kuschelig warmes Bett. Daher freue ich mich sehr über den Werbepartner dieser Episode, nämlich Emma, der One-Stop-Shop für deine Schlafbedürfnisse. Emma hat gerade ihren großen Herbst-Sale laufen, das heißt, viele Produkte sind aktuell um bis zu 50% reduziert. Neben Matratzen findest du bei Emma auch sonst alles, was du für richtig guten Schlaf brauchst. Betten, Decken, Kissen, you name it. Ich habe seit 3 Jahren und damit schon lange vor dieser Werbepartnerschaft eine Matratze von Emma und bin wirklich mega zufrieden. Schau dich mal im Shop um. Dank 100 Nächten Probeschlafen, kostenloser Lieferung und kostenloser Abholung bei Rückgabe gehst du dabei kein Risiko ein. Im Herbst-Sale gibt es wie gesagt gerade bis zu 50% auf viele Produkte und mit dem Gutscheincode DEJAVU, D-E-J-A-V-U, alles zusammengeschrieben und groß, oder auch direkt über den Link in der Beschreibung, kannst du nochmal 5% obendrauf sparen. Aber gut, die neuen Vorstellungen der Nation und auf ihnen aufgebauten Nationalstaaten, die breiten sich also ab der Wende zum 19. Jahrhundert auch langsam in Richtung Südosteuropa aus. Und im politischen Kontext in dieser Zeit entsteht daraus ziemlich schnell eine ziemlich explosive Mischung. Nicht nur haben ja Mitglieder der südslawischen oder auch griechischen Intelligenz jetzt damit angefangen, ganz offen von der Gründung von Nationalstaaten zu sprechen, auch eine vollständige Unabhängigkeit von der Hohen Pforte in Konstantinopel liegt schon ziemlich bald am Tisch, zum Beispiel in Athen. Aber der erste Bang folgt Anfang des 9. Jahrhunderts doch woanders, nämlich in Serbien. Serbien ist ohnehin ein Ort, an dem nationale Logiken schon auffallend früh verfangen haben und sich dabei mit einer deutlich älteren Erinnerungskultur verbunden haben. Einer über die Generationen weitergetragenen Erinnerung an ein angeblich glorreiches serbisches Mittelalter und dessen abrupten Tod zulasten des Osmanischen Reichs. Stichwort: die Schlacht am Amslerfeld. Wenn du da mehr erfahren willst, empfehle ich dir auch die Serie Gründungsmythen des Nationalismus, aber auch noch eine ganz alte Folge von mir über Geschichtsmythen in Serbien. Ich habe dir einfach mal beides unten verlinkt. In 2 Aufständen gelingt es in Serbien jetzt jedenfalls bis 1815 eine erste, relativ weitgehende Autonomie vom Osmanischen Reich zu erringen. Der ganz große Coup folgt aber erst, und das war nicht in Serbien, sondern etwas weiter südlich, denn da beginnt 1821 der Unabhängigkeitskampf in Griechenland. Und der schlägt jetzt Wellen in ganz Europa. Der Philhellenismus wird zum Megatrend seiner Zeit. Tausende junge Männer aus Mittel- und Westeuropa zogen es in den 1820ern dann sogar runter nach Griechenland, um dort für die Wiege der Demokratie und der Wiege Europas zu kämpfen, wie viele es ja inzwischen sahen. Der berühmteste ist da wahrscheinlich der englische Lord Byron. Ende der 1820er mündet der Krieg dann auch tatsächlich in einer Unabhängigkeit Griechenlands vom Osmanischen Reich, wenn auch noch auf den Süden des heutigen Griechenland beschränkt. Und für den Niedergang des Osmanischen Reichs war das noch immer nur die Aufwärmrunde. Weil die zweite Jahrhunderthälfte, die brachte für die Region dann eine ganz neue Radikalität und ein ganz neues Sprengpotenzial. Mit der osmanischen Macht geht es in der Zwischenzeit ja nicht gerade aufwärts, und das Reich gilt in der zweiten Jahrhunderthälfte ab 1850-60 eigentlich schon in ganz Europa als der kranke Mann am Bosporus. Am Leben hielt es sich zwar noch irgendwie, auch durchaus mit britischer und später auch ein wenig deutscher Unterstützung, aber es war auch eben nicht viel mehr als das. Irgendwie am Leben bleiben. Und am Balkan wagten jetzt immer mehr Gruppen den offenen Aufstand gegen dieses schwächelnde Reich. Mitte der 1870er kommt es dann in Bosnien zum Aufruhr. Christliche, da vor allem orthodoxe Bauern, fordern Eigentumsrechte, niedrigere Steuern sowie eine allgemeine rechtliche Gleichstellung an die muslimische Mehrheitsbevölkerung. Da sich in diesem Jahrhundert des Nationalismus orthodoxe Christen in der Region aber auch immer öfter als Serben und Serbinnen definierten, folgten auf die sozialen Forderungen auch schon bald solche für Autonomie oder sogar für einen Anschluss an Serbien. Der osmanischen Streitkraft gelingt es nicht, diesen Aufstand einzuhegen. Ja, und letztendlich interveniert dann Russland in seiner Rolle als Schutzmacht der Christen auf dem Balkan. Und das war jetzt ein Problem, weil der Konflikt, der drohte damit, endgültig zu eskalieren und zu einer internationalen Krise für Europa zu werden. Letztendlich springt dann 1878 niemand anderer als Otto von Bismarck in die Bresche. Er will da, wie er es ausdrückt, als ehrlicher Makler für die Ordnung auf dem Balkan sorgen und er lädt zu dem Zweck zu einem Kongress in Berlin. Der bedeutet, zumindest jetzt im Rückblick, eigentlich nicht viel was anderes als den Anfang vom Ende des Osmanischen Reichs. Bulgarien erhält in den in Berlin verhandelten Verträgen Autonomie. Serbien und Montenegro werden überhaupt unabhängige Staaten, jetzt komplett, genauso wie auch ein gerade frisch vereintes Rumänien. Und Bosnien? Bosnien wird von Österreich-Ungarn annektiert, um einer allzu großen Stärkung Russlands entgegenzuwirken. Ballons der Großmächte und so weiter. Spätestens jetzt dürfte dir aber vielleicht noch ein Gedanke in den Sinn gekommen sein, oder? Wir befinden uns ja langsam in einer Gemengelage wieder, die uns aus dem Schulunterricht vielleicht bekannt vorkommt. Eine Gemengelage, die ein paar Jahrzehnte später Auswirkungen auf ganz Europa haben würde. Du weißt schon. Sarajevo. Aber noch ist es nicht ganz so weit. Erst verlagert sich der Konflikt auf dem Balkan nach 1878 nochmal weiter nach Süden. Nach dem Berliner Kongress tut sich da nämlich eine neue Frage für die jetzt frischgebackenen unabhängigen Balkanstaaten auf, und die würde eigentlich das restliche Jahrhundert dominieren. Die Mazedonienfrage. Dieses Gebiet war, mit Ausnahme Albaniens, jetzt nämlich das letzte geschlossene Gebiet des Balkans, das noch unter voller osmanischer Kontrolle verblieben ist. Und es war auch deutlich größer als die heutige Republik Nordmazedonien. Neben dem umfasst Mazedonien auch Teile Südwestbulgariens, Südserbiens und eigentlich fast das gesamte nördliche Griechenland. Und, naja, all die Genannten wollten es. Erst folgen in der Sache bis Ende des 19. Jahrhunderts noch Terrorattentate und lokale Aufstände, aber nur kurze Zeit später würde die Frage um Mazedonien zum ersten europäischen Krieg des neuen Jahrhunderts führen. Von vielen in der Déjà-vu-Community weiß ich, dass sie begeisterte SpielerInnen von Past Puzzle sind, dem süchtig machenden, von Wordle inspirierten Geschichtsspiel. Und da dachte ich mir, warum hole ich Past Puzzle nicht als Werbepartner für das Pulverfass Balkan mit ins Boot? Wir haben uns also da mit Tom von Past Puzzle zusammengesetzt und uns etwas für euch überlegt. Als Hörerin von Déjà-vu-Geschichte kannst du dir jetzt nämlich 30 Tage kostenlos in der Pro-Variante von Past Puzzle holen. Das bedeutet für dich, du kannst mehr als ein Puzzle am Tag spielen, du erhältst einige weitere Vorteile und unterstützt dabei auch gleich zwei unabhängige Geschichtsprojekte auf einmal. Und so funktioniert es. Mit dem Gutscheincode DEJAVU30, alles kleingeschrieben, DEJAVU30, bekommst du auf der Mitgliedsstufe HistorikerIn bei Past Puzzle einfach 30 Tage geschenkt. Im Monatspaket oder entsprechend abgezogen auch im Jahrespaket. Ich hoffe, das Angebot ist was für dich. Alle wichtigen Infos und einen Link findest du auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Es ist das Jahr 1912. Die Führungen der inzwischen allesamt unabhängigen Balkanstaaten Serbien, Bulgarien, Griechenland und Montenegro schließen sich zusammen. Ihr Ziel? Das Osmanische Reich ein für allemal aus Europa zu werfen. Also aus Albanien, der heutigen europäischen Türkei, aber vor allem aus Mazedonien. Ein halbes Jahr lang wird auf dem Balkan brutal darum gekämpft. Am Ende verliert das Osmanische Reich diesen ersten Balkankrieg auf allen Fronten. Serbien wird der Norden Mazedoniens bis in den Kosovo zugeschlagen, Griechenland erhält den Süden samt der wichtigen Hafenstadt Thessaloniki, Albanien erklärt seine Unabhängigkeit. Und Bulgarien bekommt einen kleinen Teil Mazedoniens im Osten. Weit entfernt von seinen Kriegszielen, die ja überhaupt sogar einen Zugang zur Ägäis im Süden mit beinhaltet haben. Als Resultat erklärt Bulgarien jedenfalls fast direkt nach Kriegsende gleich den ehemaligen Verbündeten den nächsten Krieg, den zweiten Balkankrieg von 1913. Und naja, der läuft für Bulgarien jetzt nicht unbedingt viel besser als der erste. Auch Rumänien mischt sich jetzt noch auf Seiten der Feinde Bulgariens ein, und am Ende muss Sofia alle vorher gewonnenen Gebiete wieder abtreten und zusätzlich noch ein Stück Land im Norden an Rumänien. Autsch. Aber du kannst dir sicher schon denken, Stabilität brachte all das freilich auch keine. Die Mazedonienfrage war ja für keinen der Beteiligten gelöst und vielleicht war sie auch einfach nicht zu lösen. Spätestens jetzt wird ja doch noch eine Sache deutlich, die schon im Laufe des vorangegangenen Jahrhunderts immer wieder mal aufgeblitzt war. Diese Idee des Nationalismus, die entsprach zwar wirklich nirgends auf der Welt der Realität und eine sogenannte nationale Reinheit musste überall mit Gewalt hergestellt werden, sogar in Frankreich, wenn auch da über einen deutlich längeren Zeitraum, aber auf dem Balkan, da funktionierte diese Idee nun wirklich überhaupt nicht mehr. Du musst dir vorstellen, sogar die Sprachgrenze zwischen etwa Bulgarisch und Serbisch wird erst im 19. Jahrhundert so richtig kodifiziert. Erst danach können Nationalisten auf beiden Seiten mit halbwegsiger Eindeutigkeit sagen, das hier sind BulgarInnen, das da drüben sind SerbInnen. Davor waren sie für Jahrhunderte halt einfach orthodoxe SüdslawInnen. Und doch ist die Lage in dem Beispiel ja noch vergleichsweise einfach. Anderswo überlappten Sprachen, Religionen, Stammeszugehörigkeiten noch viel radikaler. Alle paar Kilometer kann man sich in Mazedonien oder auch in Bosnien ja einreden, von einer neuen Nation umgeben zu sein. Deren Grenzen verlaufen im Anfang des 20. Jahrhunderts immer noch so, wie es ja auch überall sonst in Europa lange normal gewesen war. Fließend. Was die verschiedenen Seiten natürlich jetzt nicht davon abgehalten hat, das Unmögliche trotzdem zu versuchen und ganze Gebiete einfach vollständig für die eigene Nation zu beanspruchen. Ja, und wieder war das eben nirgends offensichtlicher als in Mazedonien. Das behandelten Nationalisten in Bulgarien damals, und man muss sagen teilweise noch heute, halt einfach als Teil der bulgarischen Sprache und damit der bulgarischen Nation. In Serbien, da hat man im Großen und Ganzen dasselbe, ich sag's ja, orthodoxe SüdslawInnen eben. Ja, aber sogar in Griechenland ist das passiert. Nur da halt mit ein bisschen mehr mentaler Akrobatik, wonach die angeblichen Griechen dort halt einfach ihre Sprache vergessen haben oder irgend sowas. Aber ja, man wollte die Nationsprojekte eben zum Abschluss bringen und Mazedonien, das gehörte für alle Seiten dazu. Und damit ist es eben auch kein Zufall, dass auch der nächste große europäische Krieg wieder auf dem Balkan seinen Anfang nehmen sollte. Zumindest ein bisschen. Es ist im inzwischen ganz offiziell von Österreich beherrschten Sarajevo, dass 1914 der Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Sophie erschossen werden. Auf dem Balkan. Von einem bosnischen Nationalisten mit Backing von serbischen Nationalisten. Und dieser Krieg würde, wie wir wissen, nicht auf dem Balkan beschränkt bleiben. Stattdessen würde er zum bis dahin blutigsten Krieg der Menschheitsgeschichte werden. Und zum Startschuss für das blutigste Jahrhundert der Menschheit. Aber warum das alles? War diese Explosivität auf dem Balkan einfach unvermeidbar? Einfach eine Folge der für die Region so unpassenden Ideologie des Nationalismus, gemischt mit der sich bietenden Gelegenheit, jetzt wo das Osmanische Reich so am Verschwinden war? Hat es so kommen müssen? Auf eine gewisse Art? Ja. Durch die Jahrhunderte der osmanischen Herrschaft über den Balkan und die dadurch folgende Isolation vom Rest Europas kamen neue Ideen eben deutlich später in diesen Grenzraum Europas. Ideen wie der Humanismus, die Aufklärung und ja, eben auch der Nationalismus. So vieles von dem, was anderswo eben seit dem 18. Jahrhundert langsam und Schritt für Schritt Form angenommen hat, zum Beispiel der französische Nationalismus, wurde auf dem Balkan innerhalb weniger Jahrzehnte ab irgendwann im 19. Jahrhundert nachgeholt. Und ganz abgeschlossen ist dieser Prozess der Nationalisierung ja immer noch nicht. Gut, die Grenzen von Griechenland, Bulgarien, Albanien, auch der europäischen Türkei, die sind inzwischen seit 100 Jahren zumindest beständig, aber gleichzeitig haben ja gerade die Jugoslawienkriege der 90er Jahre gezeigt, ganz gelöscht ist die Lunte am Pulverfass Balkan noch nicht. Nur, das ist jetzt schon eine auffällig geradlinige Erzählung, oder? Osmanisches Joch führt zu verspäteter Moderne und daraus folgt eine zwangsläufig resultierende Gewalt. Hält diese Idee denn wirklich einem Realitätscheck stand? Nein, das tut sie freilich nicht. Weil diese Vorstellung vom Pulverfass Balkan, das ist eben keine neutrale Beschreibung der Tatsachen vor Ort. Es ist, auch ein Mythos. Ein Mythos, der nicht aus Südosteuropa kommt, sondern aus den Köpfen von Menschen im Westen. Ja, und wer dieses Wort Pulverfass erfunden hat und wozu, das schauen wir uns dann nächste Woche an. Wenn du nicht darauf warten möchtest, die gesamte Serie kannst du jetzt schon exklusiv im Club hören und damit auch die kommenden Folgen der nächsten Wochen. Einen Link findest du in der Folgenbeschreibung oder sonst direkt auf ralfgrabuschnik.com/club. Der Dialog mit euren Fragen und Gedanken folgt dann am Ende der Serie in einem Livestream auf YouTube. Wenn du dabei sein willst, merk dir gern das Datum vor. Es ist Montag, der 24. November um 20 Uhr. Das ist eine Woche nach der letzten Folge dieser Serie. Eine Woche darauf wird dieser Livestream dann aber auch leicht gekürzt hier im Podcast erscheinen. Ja, und ich möchte dich jetzt, wie gesagt, schon um deine Fragen und deine Kommentare bitten. Und zwar ganz konkret, was glaubst du? Hätte sich das 19. Jahrhundert in dieser Region auf dem Balkan auch anders entwickeln können? Ich persönlich bezweifle zwar, dass sich die Region dieser neuen, ja de facto Weltideologie des Nationalismus hätte entziehen können, aber hätte der Wandel vielleicht langsamer und damit auch gewaltfreier passieren können? Es würde mich sehr interessieren, wie du das siehst. Schreib mir da gerne eine Mail an hallo@ralfgrabuschnik.com. Ja, und bei Teilnahme bist du wie üblich mit der Namensnennung, also deines Vornamens, im Dialog im November einverstanden. Und damit danke ich dir fürs bis zum Schluss dabei sein heute. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche dann schon wieder im vierten Teil von Das Pulverfass Balkan und damit in unserem nächsten Déjà-vu.